SWR 2 Wissen.
Eines ist sicher: Der Unendlichkeit kann man sich nicht annähern. Wie sollte man auch? Von was sollte es unendlich viel geben? Unendlich viele Meter? Unendlich viele Lichtjahre oder astronomische Einheiten? Oder unendlich viele Fische im Meer, Regentropfen im Wolkenbruch, Staubkörner in der Wüste? Selbst wenn man jedes einzelne Atom im Universum zählen würde, bekäme man nur eine sehr, sehr große Zahl heraus. Diese nahezu unendlich große Zahl wäre mit Sicherheit immer noch unendlich viel kleiner als die Unendlichkeit selbst.
Ein Blick in die Unendlichkeit. Eine Sendung von Uwe Springfeld.
Kann man die Unendlichkeit nur erahnen? Bleibt sie unzählbar und unbegrenzt? Muss sie unermesslich bleiben? Und kann man sich ihr nur durch Poesie nähern, wie es beispielsweise Anfang des 19. Jahrhunderts der italienische Dichter Giacomo Leopardi mit seinen »Die Unendlichkeit« übertitelten Versen versuchte?
Lieb war mir immer dieser stille Hügel und diese Hecke, die den Blick verbirgt, den Zirkel des fernen Horizonts. Doch wenn ich sitze und schaue, male ich mir aus ungeheure Räume jenseits von allem. Orte so übermenschlichen Schweigens und so furchtbarer Stille, dass mir das Herz gefriert. Und wenn den Wind ich durch die Blätter rauschen höre, vergleiche ich seine Stimme jenem unendlichen Schweigen. Vor mir steht die Ewigkeit. Alle Zeiten, vergangen und tot, gegen den Lärm der Lebenden. Im Unendlichen versinkt mein Geist, und Untergang ist süß auf diesem Meere.
Kann man die Unendlichkeit tatsächlich nur erahnen? Entzieht sie sich jeder Naturwissenschaft? Muss jeder Versuch, sich der Unendlichkeit zu nähern, deshalb schon im Ansatz stecken bleiben? Selbst wenn sie von solchen Genies stammen wie Leonardo da Vinci? Kann man die Unendlichkeit sichtbar machen, wie er es wollte? Kann man eine Unendlichkeitsmaschine konstruieren?
Leonardo da Vinci wusste, wenn ein sehr kleines Zahnrad ein sehr großes antreibt, muss es sich nahezu unendlich oft drehen, bis sich das Große auch nur rührt. Aus diesem Wissen konstruierte er ein Getriebe, die Unendlichkeitsmaschine. Kleine und große Zahnräder griffen derart ineinander, indem die einzelnen Räder von vorn nach hinten langsamer und langsamer laufen. Während vorn das kleine Zahnrad auf Teufel komm raus rotiert, rührt sich das letzte einfach nicht. Fast nicht. Die hektischen, endlichen Bewegungen scheinen irgendwo im Räderwerk stecken zu bleiben, im Nichts zu verschwinden, sich zu unendlichem Stillstand zu verwandeln. Natürlich verschwindet die Bewegung nicht vollständig, auch wenn die technischen Daten von Da Vincis Unendlichkeitsmaschine beeindruckend sind. Bei manchen Konstruktionen muss das erste Rad einige Jahrmillionen rotieren, bis sich das letzte auch nur einmal um die eigene Achse gedreht hat. Aber das letzte Rad dreht sich, wenn auch nur sehr wenig.
Unendlichkeit. Sie scheint unerreichbar. Auch wenn man die Unendlichkeitsmaschine perfektioniert, auch wenn das erste Rad für Jahrmilliarden rotieren muss, bis sich das letzte Rad rührt, erzeugt die Maschine keinen unendlichen Stillstand. Es braucht nur sehr, sehr viele Jahre, bis die Bewegung sichtbar wird. Die Unendlichkeitsmaschine selbst ist eine Täuschung. Müssen Forscher vor der wirklichen Unendlichkeit kapitulieren? Weil sie sich allen wissenschaftlichen Methoden entzieht? Wie zum Beispiel denen des belgischen Astronomen und Priesters Georges Lemaître?
Was irgendwo hingeht, muss von irgendwo herkommen, könnte sich Georges Lemaître mit Blick auf das expandierende Universum gesagt haben und rechnete die Expansionsbewegung einfach zurück zu ihrem Ursprung, dem Big Bang, wie der damalige Kritiker dieser Theorie, Sir Fred Hoyle, polemisch spottete. Denn Hoyle hatte ein starkes Argument gegen die Idee vom Urknall auf seiner Seite. Sollte die Theorie von der Entstehung des Universums aus dem Nichts richtig sein, hätte alle Materie des Universums einmal in einem unendlich kleinen Punkt versammelt sein müssen. Ihre Dichte wäre darin nicht nur überaus groß, sondern im wahrsten Sinne des Wortes unendlich groß. Mit der ganz direkten Folge, dass in diesem Ur-Universum alle Naturgesetze zusammengebrochen wären und ihre Gültigkeit verloren hätten.
Die Unendlichkeit mag alle Naturgesetze bezwingen. Trotzdem kann man sie nutzen. Wissenschaftlich, mathematisch. Die Unendlichkeit der Zahlen. Für Verschlüsselungstechniken, wie sie die drei Mathematiker Ronald Rivest, Adi Shamir und Leonard Adleman 1977 am Massachusetts Institute of Technology entwickelten. Das nach ihren Nachnamen benannte RSA-System, das oft im Internet eingesetzt wurde. Bei dieser Technik spielen Primzahlen eine wichtige Rolle. Also Zahlen, die sich wie 1, 2, 3, 5, 7 und 11 nur durch 1 und sich selbst teilen lassen. Da es unendlich viele Zahlen gibt mit unendlich vielen Primzahlen darin, sagten sich die drei ganz richtig, kann man aus ihnen unendlich komplizierte Verschlüsselungssysteme konstruieren.
Die Unendlichkeit. Wird die Welt unbeschreibbar, sobald die Unendlichkeit irgendwo auftritt? Weil die Naturgesetze ihren Sinn verlieren? Weil die physikalische Welt nicht mehr kalkulierbar ist? Ist andererseits die Unendlichkeit nur von Bedeutung, weil man sie selbst nicht erreichen kann? Und wenn man sich noch so sehr bemüht? Weil man durch Zählen lediglich zu großen Zahlen kommt, aber nicht über große Zahlen hinaus, wie es beispielsweise Ringelnatz in seinem Maiengruß gerne ausgedrückt hätte.
Weil Berlin voraus in Sicht ist und die Sonne mich bestrahlt und je länger ein Gedicht ist, desto besser wird's bezahlt. Darum 192.502 oder noch mehr Leute freuen sich, denn der Winter ist vorbei. 11.002.100.710 Menschen sind etwas verwundert, weil kein Maikäfer zu sehen. 4.009.711.5.018.112 Und ich könnte das erweitern, bis in die Unendlichkeit. Doch ein Dichter tritt den heitern, frühlingszarten Mai nicht breit.
Unendlichkeit. Ein Blick ins Wörterbuch macht die Sprachlosigkeit deutlich. Ewigkeit steht dort als bedeutungsgleich verzeichnet. Grenzenlosigkeit, Unbegrenztheit. Als ob es eine Grenze in Raum und Zeit gäbe, hinter der die Unendlichkeit lauern würde. Solch eine Grenze gibt es aber nicht.
Raum und Zeit. Darin versuchten griechische Philosophen der Antike, die Unendlichkeit zu fangen. Zum Beispiel Anaximander, 6. Jahrhundert vor Christus. Er nahm an, alles Endliche gehe aus einem auf ewige Zeiten bestehenden und auf immer teilbaren Urstoff hervor, den er das Grenzenlose, das Unbestimmbare nannte, Apeiron, der Ursprung aller Dinge. Zum Beispiel Parmenides, 5. Jahrhundert vor Christus. Er fragte, wie manches Kind heute, was liegt hinter dem Universum? Antwort: Das Universum grenzt an nichts an. Deshalb muss es selbst unendlich groß sein. Zum Beispiel Anaxagoras, 4. Jahrhundert vor Christus. Ihm war als erstem aufgefallen, dass das Unendliche nicht unendlich groß sein muss. Es kann auch unendlich klein sein, denn man kann das Endliche permanent verkleinern. Daraus formulierte sein Meisterschüler Zenon von Elea das berühmte Paradoxon vom Wettlauf zwischen Achill und der Schildkröte.
Einst wurde Achill, der schnellste Läufer des griechischen Heeres, von einer Schildkröte zum Wettlauf herausgefordert. In seiner Großmut gab Achill dem Tier 12 attische Fuß Vorsprung. Natürlich lief der Held viel schneller als die Schildkröte. Als er nach 12 attischen Fuß an die Stelle kam, wo sein Gegner gestartet war, war die Schildkröte erst 4 Fuß weitergekrochen. Und als Achill diese 4 Fuß zurückgelegt hatte, war das Tier erst 1 Fuß weitergekommen. Doch dann bemerkte der Held von Troja etwas Eigenartiges. Immer wenn er an die Stelle kam, wo die Schildkröte gerade noch gewesen war, war das Tier schon ein Stückchen weitergekrochen. Achill konnte die Schildkröte gar nicht überholen.
Schließlich betrat der Großmeister der griechischen Philosophie die Bühne der Geschichte. Der Mathematikhistoriker Walter Purkert von der Universität Bonn.
Die Analyse des Unendlichkeitsbegriffs stammt bereits von Aristoteles im 4. Jahrhundert vor Christus. Einmal als potenzielles Unendlich, zum Beispiel die Zahlenreihe, man kann immer weiter und weiter zählen. Oder, wenn ich eine Strecke habe, ich kann sie immer weiter und weiter teilen, aber nie komme ich zu einem Ende, etwa zu einem Punkt.
Man kann sich das Unendliche durchaus vorstellen, argumentierte Aristoteles. Die Gedanken sind frei. Daraus folgt aber nicht, dass es das Unendliche tatsächlich gibt. Also unterschied der große Analytiker der griechischen Philosophie in zwei Fälle. Den einen nannte er das potenzielle Unendliche, also das Unendliche in der menschlichen Vorstellung, das man durch Überschreiten aller Grenzen aus dem Endlichen heraus erreichen will, aber nicht kann. Im Unendlichen wird man nie ankommen. Weder zum unendlich Kleinen hin, indem man die Rennstrecke von Achill und der Schildkröte unendlich oft teilt, noch zum unendlich Großen hin, indem man alle Staubkörner in der Wüste, alle Regentropfen eines Wolkenbruchs oder alle Atome des Universums 1, 2, 3 zählt. Diese Unendlichkeit besteht nur als Idee, als Vorstellung und als Möglichkeit, als Potenzial, aber nicht in der Wirklichkeit. Deshalb sollte es laut Aristoteles eine wirkliche Unendlichkeit, ein tatsächlich endloses, ein reales Infinitum oder in seinen Worten ein aktual Unendliches nicht geben. Durch die Jahrhunderte gab es immer wieder große Denker, die es genau wissen wollten mit der Realität der Unendlichkeit. Aus der Theologie beispielsweise Anselm von Canterbury und Thomas von Aquin. Die einzige reale Unendlichkeit ist Gott, denn Gott ist unendlich. In der Philosophie Baruch de Spinoza, der Anaximanders Idee einer unendlichen Ursubstanz wieder aufnahm. In der Naturwissenschaft und der Mathematik Isaac Newton und Gottfried Leibniz, die aus der Idee der unendlichen Teilbarkeit einer Rennstrecke die Infinitesimalrechnung entwickelten. Schließlich und endlich derjenige, der das Lilliput der Endlichkeit hinter sich ließ, die Unendlichkeit ausmaß und sie von der zweiten und dritten Unendlichkeit unterschied. Die Rede ist von Georg Cantor, der seinen Mathematikerkollegen eines der politischen Gedichte von Ferdinand Freiligrath hätte zurufen mögen.
Meide Lilliput fortan, sei des Elements Geselle. Eintagsunruh, Eintagsstreit, woll auf meinen Grund sie tauchen. Odem der Unendlichkeit, lass mich in die Brust dir hauchen.
Geboren am Montag, den 3. März 1845 in Petersburg, Sternzeichen Fische. Vater Georg Woldemar, erfolgreicher Kaufmann und Börsenmakler. Seine Mutter Marie kam aus einer Musikerfamilie. Studium der Mathematik in Zürich, Göttingen und Berlin. Dort 1868 Promotion. 1872 Habilitation in Halle. Später Arbeiten zur Mengenlehre und darüber zur Struktur der Unendlichkeit. Am Sonntag, den 9. August 1874, Heirat mit Walli Gutmann. 6 Kinder. 1913 Emeritierung. Gestorben im Alter von 72 Jahren am Sonntag, den 6. Januar 1918.
Das ist eine spannende Frage, ob verschiedene historische Pfade denkbar wären. Ich meine, eine gewagte These, ich sage immer, die kantorsche Mengenlehre hat romantische Züge mit diesen Unendlichkeiten. Und Kantor hat ja auch ganz starke philosophische und religiöse Positionen vertreten. Und da habe ich durchaus den Eindruck, dass die moderne Mathematik auch ein bisschen geprägt worden ist von der Person Kantor und von dem Charakter Kantor.
4, 5, 7, 6. Georg Cantor interessierte nicht allein Mathematik. Nicht nur das Partikulare, das Einzelne. Er suchte etwas Übergeordnetes, etwas Universales, die Vereinheitlichung zwischen den Wissenschaften. Mathematik war ihm dabei Mittel zum Zweck, die Erkenntnis umfassenderer Zusammenhänge eine Hoffnung. Neben seinen Aufsätzen zur Mathematik veröffentlichte Cantor Arbeiten zur Literaturwissenschaft, zur Philosophie und zum großen Antagonisten der Naturwissenschaft, zur Theologie. Dabei stieß er auf ein interessantes Problem, das Kirchenvater Augustinus im 12. Buch seines Werkes über den Gottesstaat formulierte.
Man macht geltend, dass Gottes Wissen das Unendliche nicht umfassen könne. Damit kommt man unabweislich zur Behauptung, dass Gott nicht alle Zahlen weiß. Denn die sind unbegrenzt, kein Zweifel. Jede Zahl lässt sich nicht nur verdoppeln, sondern auch mit sich selbst multiplizieren. So ist es im Wesen und in der Wissenschaft der Zahlen begründet. Und dabei ist jede Zahl etwas durchaus Eigenes für sich, sodass keine der anderen gleich sein kann. Kennt so nach Gott die Zahlen wegen ihrer Unbegrenztheit nicht alle? Von Sinnen wäre, wer das sagte. Weg mit dem Zweifel, als wäre ihm nicht jegliche Zahl bekannt. Ihm von dessen Erkenntnis der Psalmist singt, dass ihrer keine Zahl ist. Die Unendlichkeit der Zahl ist also, obwohl die unendlichen Zahlen keine Zahl haben, ihm nicht unerfassbar.
Ist jede Unendlichkeit genauso groß wie jede andere? Oder kann eine Unendlichkeit, sagen wir Gott, größer als eine zweite Unendlichkeit sein, sagen wir die Zahlen? Kann sich die eine Unendlichkeit überhaupt von einer anderen unterscheiden? Und wenn ja, wie? Kann man verschiedene Unendlichkeiten sozusagen direkt miteinander vergleichen? Kann man sie ausmessen? Wie groß ist die Unendlichkeit? Über das Handwerkszeug, diese Fragen zu beantworten, stolperte Cantor mehr durch Zufall, als dass er es sich durch wissenschaftliche Forschung entwickelt hätte. Er betrachtete beispielsweise die Zahlen nicht nach Regeln, ob sie also 1, 2, 3 größer werden oder 2, 4, 6 zum Beispiel gerade sind. In Gedanken nahm er alle Zahlen auf einmal und steckte sie alle zusammen in einen gedanklichen Sack. Den schnürte er oben zu und überlegte, was er sich da eingefangen hatte. Antwort: eine spezielle Unendlichkeit, nämlich die Unendlichkeit der natürlichen Zahlen. Cantor formalisierte seinen Gedanken durch. Er schrieb ihn in mathematisch-kryptischen Zeichen auf, und heraus kam eine Mathematik, mit der man vor wenigen Jahrzehnten noch Grundschüler quälte: die Mengenlehre. Was weiß man über die Unendlichkeit? Was kann man mit Sicherheit sagen? Dass das Zählen nie aufhört? Dass die Menge unendlich groß ist? Dass man sie deshalb nicht erfassen kann? Oder gibt es noch etwas mehr? Etwas, das so simpel, so einleuchtend klar ist, dass man es einfach nicht sieht? Kann man die Unendlichkeit doch erfassen?
Das Bilderbuch, mit dem Kinder zählen lernen, gibt einen Hinweis. Drei Männer, drei Frauen und genauso viele Regenschirme. Wie stellt man fest, dass es genauso viele Regenschirme sind? Indem man durchzählt, 1, 2, 3. Das klappt nur bei Bildern und bei sehr kleinen Zahlen. Bei einer Gruppe realer Menschen, die alle durcheinander laufen, gibt es Schwierigkeiten. Da ist es einfacher, jeden zu bitten, kurz einen Regenschirm in die Hand zu nehmen. Bleibt jemand ohne Schirm, sind mehr Menschen da. Bleiben jedoch Schirme liegen, sind es weniger Menschen. Cantors Idee war, dieses Verfahren auf die unendlichen Mengen der verschiedenen Zahlen anzuwenden. Jedem einzelnen Element einer ersten Menge ordnete er genau ein Element einer zweiten Menge zu. Wie die Regenschirme zu den Menschen. Oder, um ein anderes Beispiel zu nennen, wo sich Frauen und Männer in einer Tanzschule zu Tanzpaaren ordnen. Überhaupt lässt sich am Beispiel einer Tanzschule mit unendlich vielen Schülern und Schülerinnen die verrückte Welt des Unendlichen gut darstellen. In der Welt des Unendlichen gelten Regeln, die jedem gesunden Menschenverstand widersprechen. Also.
Es war einmal eine Tanzschule, da hatten sich unendlich viele Männer und unendlich viele Frauen angemeldet. Sie bildeten unendlich viele Paare. Niemand musste sitzen bleiben. Als zur nächsten Stunde jeder zweite Mann fehlte, fand noch immer jede Frau ihren Tanzpartner. Die erste Frau tanzte mit dem Mann Nummer 2, die zweite mit dem Mann Nummer 4, die dritte mit Mann Nummer 6 und so weiter. Bei unendlich vielen Männern und unendlich vielen Frauen blieb auch jetzt niemand sitzen. Selbst als zur dritten Stunde wiederum nur die Hälfte der Männer kam und die andere Hälfte im Lokal nebenan verschwand, gab es keine Probleme. Die erste Frau tanzte mit Mann Nummer 4, die zweite Frau mit Mann Nummer 8 und die dritte mit Mann Nummer 12. Dank der Unendlichkeit fand jede Frau einen Partner und noch immer drehten sich unendlich viele Paare im Kreis. Eines Abends nahmen die Männer ihre Partnerinnen am Arm und betraten auf einen Drink, wohlgeordnet paarweise, ausgerechnet das Lokal, in dem schon die unendlich vielen Drückeberger saßen. Kaum hatten die unendlich vielen Paare das Lokal betreten, kam es auch schon zum Streit zwischen den Männern. Die Tänzer ließen ihre Partnerinnen stehen und packten die Drückeberger am Kragen, dass dem armen Wirt Angst und Bange wurde. Da kam ihm eine Idee. »Jeder Mann lädt eine Dame auf ein Gläschen Sekt an den Tisch«, rief er. Obwohl niemand in der Zwischenzeit hinausgegangen oder hereingekommen war, löste sich das Durcheinander auf wundersame Weise auf. Nachdem sich alle Tanzpaare gesetzt hatten, standen immer noch Frauen herum, sich von den Drückebergern einladen zu lassen. Es waren eben unendlich viele Frauen und Männer beisammen.
Das ist das Sonderbare an der Unendlichkeit. Nimmt man aus einer unendlich großen Menge jedes zweite Element heraus und formt daraus eine zweite Menge, dann ist diese zweite Menge wieder unendlich groß. Aber die erste Menge ist dadurch, dass man jedes zweite Element herausgenommen hat, nicht kleiner geworden. Sie ist unendlich groß geblieben. Fügt man anschließend die Elemente beider unendlich großer Mengen wieder zusammen, ist die vereinigte Menge nicht angewachsen. Sie bleibt, was sie war. Unendlich groß. Muss deshalb eine Unendlichkeit immer genauso groß sein wie die andere? Oder gibt es Größenunterschiede zwischen zwei unendlich großen Mengen? Kann das eine unendlich größer sein als das andere? Diese Frage klärt die Geschichte vom unendlich genauen Handwerker mit den unendlich vielen Brillen.
Es war einmal ein Handwerker, der nach einer Schlägerei in einem Lokal einen Tisch reparieren wollte. Als er am Tischbein Maß nahm, sah er, dass das Tischbein eine raue Seite hatte. Es ließ sich nicht exakt vermessen. Der Handwerker konnte die Länge nur plus minus 2 Millimeter schätzen. Da der Tisch mit 3 ungleichen Beinen wackeln würde und der Handwerker äußerst akkurat war, setzte er sich seine Brille auf. Nun erschien ihm 1 Millimeter so groß wie 1 Zentimeter und der Handwerker konnte die Länge des Tischbeins auf ein paar Zehntel Millimeter genau schätzen. Jetzt tauschte der Handwerker seine Brille gegen eine zweite. Nun maß er auf wenige Hundertstel Millimeter, bald auf Tausendstel und Hunderttausendstel Millimeter. Und bald hatte er das Tischbein so genau vermessen, dass es keinen Zahlennamen mehr für die Ungenauigkeit dabei gab. Trotzdem, dieser kleine Fehler, diese winzige Ungenauigkeit, diese unmerkliche Spannbreite blieb. Die gemessenen Längen wiesen lediglich immer mehr Stellen nach dem Komma auf. Kein Wunder, sagte sich der Handwerker. Auch wenn auf meinem Maßband 2 Punkte noch so dicht beieinander liegen, sind zwischen ihnen immer wieder unendlich viele weitere Punkte.
Ich erzähle Ihnen, dass es Größenunterschiede im Unendlichen gibt. Da müssen Sie wieder nach der Definition fragen, letztendlich, um das verstehen zu können, wenn man sich nicht in die Haare geraten will. Ja, also wir haben vorher definiert, wann ist eine Menge unendlich. Und jetzt zeigt sich aber, dass es innerhalb dieses Bereichs der unendlichen Mengen Strukturunterschiede gibt. Ja? Eine bestimmte Menge kann in einem präzisen Sinne mehr Elemente enthalten als eine andere Menge.
Kommazahlen. Ganz spezielle Kommazahlen. Solche, die Mathematiker reell nennen. Nämlich solche, die auch unendlich viele Stellen hinterm Komma haben können, in denen es keinerlei Regelmäßigkeiten gibt. Das, was der Handwerker ausmaß. 79,999125 und irgendwie unregelmäßig weiter bis in alle Ewigkeit. Wenn man zwischen solchen Kommazahlen und den natürlichen Zahlen Pärchen bildet, wie in der Tanzschule, bleiben von den unendlichen Kommazahlen immer Mauerblümchen-Elemente sitzen, während sich die natürlichen Zahlen mit ihren Partnern schon längst auf der Tanzfläche drehen. weil die Menge der unendlich langen, unregelmäßigen Kommazahlen solche Mauerblümchen-Elemente enthält, gibt es mehr von diesen reellen Zahlen als von den natürlichen Zahlen 1, 2, 3 und so weiter.
Die fundamentale Erkenntnis ist die, es gibt mehr reelle Zahlen als natürliche Zahlen, in dem Sinne, dass Sie die reellen Zahlen nicht durchzählen können mit Hilfe der natürlichen Zahlen. Und die nächste Frage ist ja, wie viele reelle Zahlen gibt es denn? Eine Antwort darauf gibt die Cantorsche Kontinuumshypothese. Und jetzt fragt man sich natürlich ja, ist die richtig oder falsch? Und da kam eben raus im 20. Jahrhundert, dass die Kontinuumshypothese innerhalb der Basisaxiomatik weder beweisbar noch widerlegbar ist.
Deshalb ist es nicht falsch zu sagen, unendlich, unendlicher, noch unendlicher. Am unendlichsten? Dass man diese anwachsenden Unendlichkeiten je nach Mächtigkeit durchnummerieren kann, sei nur am Rande erwähnt. Weil die Zahlen, die man dabei verwendet, alle auf ein Jenseits der Endlichkeit verweisen, auf die andere Seite von Basta, Schluss und Finito, nennt man sie transfinite Zahlen. Doch auf diesem Weg zur unendlichen Unendlichkeit passiert etwas Eigenartiges. Während die Unendlichkeit selbst über alle mathematischen Maße hinaus wächst, erodiert gleichzeitig die mathematische Logik. Stück für Stück bricht sie zusammen, bis sie nur noch Kleinholz ist.
Eines ist sicher: Der Unendlichkeit kann man sich nicht annähern. Wie sollte man auch? Von was sollte es unendlich viel geben? Unendlich viele Meter? Unendlich viele Lichtjahre oder astronomische Einheiten? Oder unendlich viele Fische im Meer, Regentropfen im Wolkenbruch, Staubkörner in der Wüste? Selbst wenn man jedes einzelne Atom im Universum zählen würde, bekäme man nur eine sehr, sehr große Zahl heraus. Diese nahezu unendlich große Zahl ist immer noch unendlich viel kleiner als die Unendlichkeit selbst. Und doch gab es einmal einen Augenblick im Universum, der von der Unendlichkeit beherrscht wurde. Diesen Moment nennt man Urknall. Zu seiner Zeit waren alle Atome des Universums und deren Bestandteile unendlich dicht auf einem unendlich kleinen Punkt zusammengedrückt. Diese Unendlichkeit erforschen heute Physiker und Mathematiker. Noch meinen einige, mit ihrer Wissenschaft an ihr scheitern zu müssen. Manch andere Physiker durchmessen die Unendlichkeit mit kühnen mathematischen Schritten. Sie kalkulieren das Grenzenlose vor dem Anfang, ermessen die Ewigkeit von Raum und Zeit. Sie schauen die Unendlichkeit.